Herzlich willkommen zum Podcast bei Spielvertiefung. Heute geht es um ein Thema, das sehr vieles streift, sowohl Videospiele als auch Literatur und Filme und Kultur, und zwar amerikanischen Horror. Und da freue ich mich sehr, dass ich einen Spezialist zu Gast habe, und zwar den Christian Wilken. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent für moderne englische Literatur an der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf. Und seine Schwerpunkte sind Gothic, Weird Fiction und so weiter, aber eben auch der Austausch mit Japan, denn er hat auch Japanologie studiert. Gute Zuhörer von Spielvertiefungen kennen ihn von früheren Podcasts, aber jetzt erstmal hallo Christian.
Hallo Jörg, wunderschön wieder hier sein zu können, und wie du gerade schon gesagt hast, wir gucken uns den amerikanischen Horror zu einer bestimmten Zeit durch eine japanische Perspektive an, würde ich sagen.
Einerseits entführt mich das zwar in die Frühzeit meines Jobs, als ich gerade angefangen hatte, um die Jahrtausendwende, aber das passt auch ganz gut, denn deine Studie, an der du arbeitest, dein Aufsatz, der behandelt genau diese Ära. Der nennt sich Playing the American Nightmare Japanese Horror Games at the Millennial Turn. Und da geht es eben um Silent Hill und Resident Evil, ne?
Ganz genau, da geht es um die 90er und insbesondere würde ich schon behaupten, die zweite Hälfte der 90er. Das ist aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive ganz interessant, weil wir da so einen Aufsatz, der sehr einflussreich war von Francis Fukuyama hatten, der so das Ende der Geschichte deklarierte. Und für mich war es ganz spannend zu sehen, wie inszenieren diese japanischen Spiele eben an diesem Ende der Geschichte oder darüber hinaus eben so amerikanische Tropen, die wir eben aus der amerikanischen Horrorliteratur kennen.
Mhm. Jetzt klingt das zwar so, als wäre das weit, weit weg, über 20 Jahre, diese Jahrtausendwende, aber diese beiden Reihen haben sich ja bis heute gehalten. Ich habe erst kürzlich Silent Hill F rezensiert, da werden wir auch nochmal drüber sprechen, und die meisten von euch wissen natürlich, dass da bald auch ein Resident Evil 9 erscheint. Also das sind so zwei Konstanten innerhalb der Videospiel- und Kulturgeschichte. Hast du die auch von Anfang an begleitet?
Ja, also ich kann mich sehr lebhaft an Silent Hill 1 erinnern, falls du an der Anekdote interessiert bist. Mhm. Das Spiel ist mir begegnet als eine Raubkopie. Mein bester Freund hatte eine PlayStation, ich hatte einen N64. Dadurch wurde ich schon immer so ein bisschen marginalisiert, also Kinderkonsole und so weiter. Und der beste Freund hatte auch einen großen Bruder. Und eines Tages, als wir gerade wahrscheinlich Spyro the Dragon oder sonst was auf der PlayStation spielten, kam er rein und sagte, jetzt wird sofort das Zimmer verlassen, das hier ist nichts für Kinder. Und dann spielte er Silent Hill 1 und ich war einfach nur fasziniert und bin es bis heute.
Ja, das hat sich tief, tief eingeprägt ins Bewusstsein, und vielleicht für euch zur zeitlichen Orientierung, das erste Resident Evil erschien 1996 und das erste Silent Hill 1999. War auch direkt inspiriert, nur so zur zeitlichen Einordnung. Danach liefen die Serien unterschiedlich weiter. Resident Evil war erfolgreicher letztlich, aber auf der anderen Seite konnte sich Silent Hill, vor allem der zweite Teil, tiefer einprägen, würde ich sagen. Gilt nicht nur für mich heute als eines der besten Horrorspiele und ein Begründer des psychologischen Horrors. Aber bevor wir so auf die Einzelheiten eingehen und auf die Merkmale, die du so herausgefiltert hast in deinem Aufsatz, vielleicht noch mal kurz in der Jugend bleiben. Das klang ja schon ganz gut gerade bei dir. Mir ging's ähnlich. Also das ist, diese Spiele waren schon sehr besonders, beide für sich. Denn in der Zeit, so, also vor der Jahrtausendwende, wurde der Survival-Horror durch die beiden, der hat sich so manifestiert. Plötzlich war der da. Der kam natürlich auch nicht aus dem Nichts. Aber wir gehen jetzt nicht noch weiter ein auf Alone in the Dark, also die Inspiration von Resident Evil oder auch andere Spiele. Selbst im Point-and-Click-Bereich gab es schon einige interessante Spiele, die das so dargestellt haben. Ich nenne einfach mal beispielhaft Uninvited von 1986. Aber diese beiden, Resident Evil und Silent Hill, die haben doch dafür gesorgt, dass das Ganze zum einen im Westen, also in unserer Gesellschaft, sehr populär wurde. Zum anderen kommen eben beide Spiele aus Japan, was ja auch was Besonderes ist, ne?
Genau, und von zwei ganz traditionellen Entwicklungshäusern in Japan, würde ich sagen, ne? Also zwei Entwickler beziehungsweise Produzenten eigentlich so aus dem japanischen Mittelbau, würde ich jetzt behaupten. Also so die größten Third-Party-Hersteller. Einerseits natürlich Capcom für Resident Evil, andererseits Konami für Silent Hill. Und du hast gerade schon angedeutet, dass ja auch Silent Hill eben angesichts des finanziellen Erfolgs, den Resident Evil seit 96 hatte, entstanden ist, aber dann eben auch einherging mit einer großen künstlerischen Freiheit. Also Silent Hill fühlt sich ja doch sehr anders an, würde ich behaupten, als Resident Evil. Sowohl 1999 als auch 2025.
Ja, und die Spiele begegnen uns nicht nur innerhalb des Fortschreitens der Reihe als neue Inkarnation wieder, also als Interpretation der Motive, wie jetzt in Silent Hill F, das wieder nach Japan führt in die 60er Jahre oder eben bald in Resident Evil 9. Das lasse ich erstmal noch so ein bisschen weg. Diese beiden Spiele, die sind eben auch als Remakes en vogue und gerade das Silent Hill 2 kehrte ja kürzlich zurück und da habe ich dann auch gemerkt, da war ich ein bisschen skeptisch. Gleichzeitig war ich irgendwie froh, dass es mich wieder zurückführt in diese Zeit, als Survival Horror noch so was Besonderes war. Denn man darf nicht vergessen, dass dieses Genre, so wie fast jedes, das es aktuell gibt, sehr, sehr überlaufen ist. Also der Survival Horror hat sich in 3, 4, 5, 6 Äste aufgegabelt. Es gibt verschiedene Varianten. Das war damals noch nicht so, als du deine Raubkopie gespielt hast und ich das erste Resi und das erste Silent Hill. Und deswegen fühlte sich dieses Remake so an wie eine Führung durch so ein Lost Place der eigenen Jugend, sage ich jetzt mal. Und in der Rückschau, damals war mir das noch gar nicht so bewusst, wirkte Silent Hill 2 für mich deutlich länger, intensiver nach. Das war für mich eigentlich so der erste psychologische Horror, der in meinem Kopf auch mehr stattfand als noch in Resi oder dem ersten Silent Hill. Ich glaube, ich habe in der Rezension geschrieben, das fühlte sich so, als wäre das Haus Usher tatsächlich eingestürzt. Mhm. Also das hallte lange nach, hinterließ tatsächlich auch psychologische Narben. Ich habe manche Szenen aus Silent Hill 2, die haben sich richtig eingefressen. Deswegen war ich relativ skeptisch, ob dieses Remake des zweiten Teils daran anknüpfen kann. Konnte es letztlich aus verschiedenen Gründen nicht, auf die gehe ich nicht ein. Aber da du vorhin die Unterschiede so ein bisschen angesprochen hast, das erste Silent Hill, das fühlte sich doch für mich noch so ein bisschen an wie Resident Evil noch mehr, weil es auch so in der Tradition, was die Spielmechanik angeht, den Kampffokus, die Perspektiven, das erinnerte schon sehr an Resident Evil. Und es hatte halt wirklich die gute Entscheidung getroffen, damit unterschied es sich wiederum von Resident Evil, den Schauplatz fiktiv zu gestalten. Also in der Tradition von Lovecraft, Arkham oder Stephen Kings Castle Rock war diese Stadt, diese amerikanische Stadt eben eine fiktive, die auch noch in Neuengland platziert wurde. Das war auch sehr clever von den Japanern und hat mich auch sehr sofort angelockt. Und da war man ja in der Rolle des Schriftstellers Harry Mason unterwegs und suchte seine Tochter und man kam einem Kult auf die Spur. Und so im Rückblick, das kannst du nachher natürlich noch sehr schön ausführlich differenzieren, war das eben so das Thema Okkultismus auch.
Ja.
Der klassische Kampf stand im Vordergrund gegen das Monströse da draußen in den Gassen, ähnlich wie bei Resident Evil. Silent Hill 2 hingegen ging auch mit dem Wechsel des Directors in eine ganz andere Richtung. Obwohl es der Nachfolger war, war das für mich, was die Präsenz des Horrors angeht und das Unbehagen und auch dieses Gefühl der Verfremdung, war das für mich noch wesentlich stärker als der erste Teil. Es ist ganz selten in der Videospielgeschichte, dass ich sagen würde, dass ein zweiter Teil deutlich markanter nachhalt. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, also zum einen habe ich mich, was das Remake angeht, letztes Jahr sehr darüber gefreut, dass es jetzt eben auch kommerziellen Erfolg hatte, was das Original im Gegensatz zu seiner ja kulturellen Rezeption damals leider nicht hatte. Also Silent Hill 1 war ein großer Verkaufserfolg für Konami und hat dann eben auch die Fortsetzung der Serie in Gang gesetzt. Und danach ging es mit jedem Teil eigentlich ein bisschen bergab. Also selbst Teil 2 hat deutlich weniger als Teil 1 verkauft und dann eben so weiter. Also auch die sehr angesehenen Teil 3 und der etwas umstrittene Teil 4 beispielsweise. Mit jedem Teil ging es kommerziell etwas bergab. Deswegen freut es mich jetzt mit Silent Hill 2 Remake und auch mit Silent Hill F. Und wie wir die beiden finden, insbesondere letzteres, das können wir zum Ende unseres Gesprächs noch eben in den Fokus stellen. Aber es freut mich erstmal, dass das kommerziellen Erfolg hat. Und dass die Serie jetzt dann eben auch bei Konami, die sich ja dann auch wieder besonnen haben auf ihre Videospielwurzeln, weiterlaufen wird. Ich finde, das, was du gerade beschrieben hast bezüglich der Thematik von Silent Hill 1 und 2, die dann eben auch einherging mit dem Wechsel des Regisseurs, auch total interessant. Also Teil 1 würde ich jetzt so aus so einer philosophisch-kulturwissenschaftlichen Perspektive als so postsäkularen Horror bezeichnen. Das heißt, es ist die Rückkehr der Religion, die Rückkehr des Okkultismus, wie es du gerade, glaube ich, auch korrekterweise bezeichnet hast, in einer Welt, in der eigentlich Religion jetzt kein Hegemon in der philosophischen Art ist, wie wir die Welt eben betrachten. Und Teil 2, ganz, ganz individuell, unser Lieblingsbegriff Heterotopie, über den wir auch schon mal gesprochen haben, privat, Spielt bei Teil 2 eine ganz, ganz große Rolle, glaube ich. Und es ist immer die Frage, ist das, was jetzt gerade passiert, eben real? Ist es paranormal oder ist es irgendwo dazwischen? Das heißt, geht es hier um so eine Art Psychogeografie? Also ist das, was hier materielle Form annimmt, eben eine Ausprägung des Erlebens des Protagonisten?
Ah, das ist auch ein schöner Begriff. Und für alle, die jetzt Heterotopie nicht sofort einordnen können, das konnte ich auch nicht in der Zeit, als ich die Spiele besprochen habe. Das sind also Orte der Widersprüche und Doppelseitigkeiten, die im Grunde eine eigene Bedeutung entwickeln, indem sie so zwischen der Realität und dem Albtraum oder der Fiktion auch hängen. Die gibt es in unserem Alltag überall. Also es können Krankenhäuser sein oder eben Psychiatrien, natürlich der Klassiker, aber auch Schiffe. Also all die Orte, die zwar Teil unserer Realität sind, aber die in ihren Räumen so eine eigene Form der Gesetzmäßigkeit entwickeln, ne?
Ja, die Heterotopie hat drei Grundfunktionen. Zum einen spiegelt sie unsere Gesellschaft, zum anderen verzerrt bzw. kommentiert sie unsere Gesellschaft, so wie wir sie immer leben. Und zum dritten hat sie die Möglichkeit der Kompensation. Die Heterotopie existiert nicht nur in der Fiktion, aber sie ist natürlich ein sehr beliebtes Sujet in der Literatur und auch in Videospielen und Horrorfilmen und so weiter. Aber wir haben täglich mit Heterotopien in dem Foucault'schen Sinne zu tun. Und da gehören ganz viele der Institutionen zu, die du gerade beschrieben hast. Krankenhäuser, Schulen und wer sich mit Silent Hill auskennt und zum geringeren Maß auch mit Resident Evil wird erkennen, dass die eben eine große Rolle spielen in diesen Games. Das heißt, wir begegnen der Heterotopie und was diese Horrorspiele machen. Und allen voran würde ich sagen Silent Hill 4 und Silent Hill 2 ist, sie zeigen uns das, was eigentlich schon immer unheimlich an diesen Orten ist oder wie schnell diese Orte ins Unheimliche kippen können. Darüber hinaus, der Begriff entstammt Foucault, der den eigentlich gar nicht so ganz eng umreißt, aber bei Foucault wissen wir immer, es hat etwas mit Macht zu tun und auch mit institutioneller Kontrolle. Für ihn ist eben, wie du auch gerade gesagt hast, das Schiff die reinste Form der Heterotopie. Ich unterrichte im nächsten Semester, was diese Woche startet, einen Kurs über Heterotopie. Und ich zeige einen Film und die längste Zeit hatte ich eigentlich Titanic in meinem Seminarplan, um eben Foucault da zu folgen. Und von Titanic kam ich dann auf Dirty Dancing, das war auch lange in meinem Seminarplan, aber habe mich dann für die etwas konservativere Option The Shawshank Redemption, also die Verurteilten, entschieden, was dann eben ja auch in einem Gefängnis spielt, ne? Das heißt Horror und Gefängnisse beziehungsweise Horror und im Allgemeinen Orte institutioneller Kontrolle sind schon eine ganz gut befruchtete Verbindung.
Interessant ist ja bei dem Videospiel, dass man dann, die ja für sich schon Räume sind, die abseits unserer Realität installiert und inszeniert werden. Und gerade der Horror ist ja da ein besonderer Raum als Genre, denn in diesen Räumen erlebst du Dinge, darfst du Dinge tun, wirst du mit Schrecken konfrontiert, die du so im Alltag nicht, in der Regel zumindest, nicht in deinem Erfahrungsschatz hast. Und je bizarrer das wird, desto weiter ist das wahrscheinlich weg von dem eigenen Alltag. Also es sind Räume im Raum und gleichzeitig gibt es dann eben vor allem in Silent Hill, alleine durch die Stadt, die ja zwischen den Welten liegt im Grunde, was durch den Nebel nochmal verstärkt wird, auch wiederum so eine diffuse Aufspaltung. Das ist schon sehr interessant vom Konzept. Das habe ich damals, als ich die Spiele rezensiert hatte, noch gar nicht so auf der Uhr. Genauso wenig wie etwas anderes. Das finde ich Silent Hill 2 eben dann deutlich von Silent Hill unterscheidet, das noch so ein bisschen in der Resident Evil Tradition stand, auch in der Regie. Und zwar, dass der neue Director, der Masashi Tsuboyama, den Kampf reduzierte, das war ihm gar nicht das Wichtigste, und er sich dafür noch mehr auch entfernte vom Okkultismus und eben am Roman Schuld und Sühne von Fjodor Dostojewski orientierte. Denn der russische Schriftsteller, also der blickte ganz anders auf den Menschen, und zwar in das Innere, und das ist ja auch wieder ein neuer Raum. Also das konnte ich lange Zeit nicht erklären. Was ist eigentlich der Unterschied im Erlebnis von Silent Hill 2 und Silent Hill 1? Der Unterschied ist, dass mich dieser zweite Teil in meine eigene Psyche, quasi meine eigenen Abgründe entführt. Das habe ich auch erst sehr spät nicht so irgendwie analysieren können.
Ja, Silent Hill 2 bietet eben einen der drei Punkte ganz besonders, was die Heterotopie angeht, und das ist die Kompensation, denke ich. Vielleicht wollen wir das Spiel nicht spoilen, entscheide du das gerne. Aber sagen wir mal, der Protagonist hat ein gewisses Bedürfnis nach Kompensation. Also das Spiel beginnt ja schon mit etwas, was man kognitive Dissonanz nennen würde. Wir wissen, die Frau ist tot, also der Protagonist weiß, seine Ehefrau ist tot. Gleichzeitig hat er einen Brief von seiner Frau und eine Einladung eben in diese Stadt Silent Hill bekommen. Das heißt, die beiden Dinge gehen ja einfach nicht zusammen. Das heißt, wir müssen uns am Anfang schon entscheiden, was von den beiden ist eben der Punkt, den wir glauben können und glauben wollen. Ist die Frau tatsächlich zurückgekehrt? Ist das eine Halluzination? Das heißt, wir verlassen dann auch so ein bisschen die empirisch nachweisbare Realität. Und mir ging es ganz ähnlich mit Silent Hill 2. Ich habe darüber meine Bachelorarbeit tatsächlich geschrieben vor 10 Jahren. Und das Spiel und alle alternativen Enden immer und immer wieder konsumiert. Und am Ende war ich auch ziemlich durch. Also das Spiel macht schon was mit einem. Das darf man durchaus sagen. Und es ist durchaus gerechtfertigt, das Spiel in dieser Diskussion um Spiele als Kunst eben ganz vorne anzuführen.
Da würde ich dir recht geben. Und auch dieses Erlebnis, dass man dort eben nicht nur in Anführungsstrichen das Monster bekämpft, so wie in Resident Evil, auch so wie in Silent Hill. Silent Hill fügt dem Ganzen noch so eine Präsenz hinzu, die mir sehr gefallen hat. Aber in Silent Hill 2 ist da on top eben noch dieses Nachdenken und Reflektieren über das Unheimliche an sich und im Menschen selbst. Und das war so eine intensive emotionale Erfahrung im zweiten Teil, die ich erst wieder erlebt habe, sehr, sehr, sehr viel später, und zwar in The Last of Us Part 2. Mhm. Und die sind jetzt auf den ersten Blick gar nicht so verwandt. Andererseits hat der Erfolg von Resident Evil und der Einfluss von Silent Hill natürlich dazu geführt, dass Horror als Thema, als Motiv sich auch immer weiter ausgebreitet hat, bis in den Shooter, bis ins Action-Adventure. Und letztlich ist die Geschichte, die da erzählt wird, und auch die Inszenierung in The Last of Us natürlich auch vergleichbar damit. Und das gemeinsame Merkmal ist, dass die dargestellte Gewalt und das Erlebnis der Protagonisten eben rückgespiegelt wird auf mich als Spieler. So intensiv wie in kaum einem anderen Spiel. Und ich glaube schon, dass Silent Hill da ja die kreativen Grundlagen geschaffen hat.
Das denke ich auch. Und das, was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich so der ultimative Anspruch an eben das Argument, dass Videospiele eben Kunst sein können, dass sie so die extra diegetische Ebene, also auch die Ebene außerhalb des Narrativs, außerhalb der Geschichte, mit der sich das Spiel eben fiktional befasst, dass es eben auch kommuniziert mit dem Spieler, mit der Spielerin. Und möglicherweise dann eben auch bestimmte Beobachtungen über die Welt, in der die Spielerin der Spieler lebt, ermöglicht. Du hattest gerade noch Dostojewski angesprochen und ich hatte vergessen, darauf einzugehen. Aber ja, Dostojewskis Schuld und Sühne ist dann eine ganz, ganz große intertextuelle Referenz für Silent Hill 2. Etwas, was du vorher schon angesprochen hattest, was auch in Silent Hill 1 schon der Fall war, ist eine Intertextualität, die sich eben durch ganz direkte Anspielung, was zum Beispiel die Karte angeht, also die Karte des Städtchens angeht. Das heißt, da haben wir dann eine Backman Street, glaube ich, wir haben eine Bradbury Street, also Intertextualität, was eben Namesdropping angeht für einzelne amerikanische Autoren. Und bei Silent Hill 2 ist es so, dass wir eine Transformation haben. Silent Hill 2 beschäftigt sich im Prinzip mit dem, womit sich auch Dostojewski in Schuld und Sühne beschäftigt. Das heißt, es ist einerseits wieder diese Welt, die institutionelle Kontrolle, die ist bei Dostojewski ganz stark ausgeprägt, immer die Frage, was ist Freiheit wirklich und wie frei bin ich? Also in Dostojewski haben ja beispielsweise Charaktere, die sich selbst das Leben nehmen, um sich zu beweisen, dass sie die Freiheit haben, sich das Leben zu nehmen. Und ich finde, das wird sehr, sehr schön ästhetisch auch transferiert in Silent Hill 2. Mhm.
Und wir werden gleich genauer auf deinen Aufsatz eingehen, der sich ja gerade mit dem amerikanischen Albtraum im weitesten Sinne beschäftigt und die Wechselwirkung mit Japan. Keine Bange, das folgt noch. Aber da du jetzt Dostojewski nochmal aufgegriffen hast, ist es auch so, dass in Silent Hill 2 dieser Spiegeleffekt aufgetreten ist, zu dem es ja dieses berühmte Zitat von Nietzsche gibt: Wer in den Abgrund blickt, den Blick der Abgrund auch in die Seele. Das hat mir schon immer gut gefallen, aber ich konnte es eigentlich selten auf Videospiele beziehen. Bei Silent Hill 2 würde ich sagen, okay, das geht. Mhm. Und da gibt's ja tatsächlich diese eine Szene in fast totaler Dunkelheit oder im Nebel natürlich, wo man an diesen Brunnen kommt und wo irgendein Geräusch aus dem Hintergrund, aus den Wäldern einen verfolgt. Und diese Szene, die und eigentlich war das Ziel meines Wissens, eben zu diesem Brunnen zu gehen und hineinzublicken. Und ich habe mich einfach dabei ertappt, wie ich es mich nicht getraut habe. Ich kann gar nicht mehr genau beschreiben, in welchem Abschnitt das war. Aber interessant ist ja, dass es zwischen Nietzsche und Dostojewski auch eine Beziehung gibt. Denn der deutsche Philosoph war sehr angetan von dem russischen Schriftsteller und vor allem von seiner Darstellung der menschlichen Psyche. Du hast das sehr schön angerissen. Dostojewski konnte wie kein anderer in dieses Dunkel hinabtauchen und das aber auch sehr schön anschaulich in seinen Romanen dann erklären, was eigentlich in uns für Monster aktiv sind, ne?
Ja, also beide, Dostojewski und Nietzsche, sind keine großen Fans von etwas, was wir in der Philosophie Utilitarismus bezeichnen. Utilitarismus ist ganz kurz gesagt das größte Glück für die größtmögliche Zahl an Menschen. Das heißt, es ist krass entgegengesetzt zur sogenannten Deontologie oder zum Kantschen Universalismus. Das heißt, es gibt bestimmte Regeln, die überquert man einfach nicht. Und im Utilitarismus ist es so, man kann durchaus eine Hierarchie an Zwecken eben bestimmen. Das heißt, es ist durchaus okay, bestimmte Menschen möglicherweise im extremen Beispiel zu opfern, um damit eben ein größeres Glück für eine größere Anzahl an Menschen zu erwirken. Und Dostojewski und Nietzsche waren beide einfach abgestoßen von dieser Philosophie. Und insbesondere Nietzsche eben auch von der Selbstwahrnehmung, die damit einherging. Das heißt, der Mensch selbst wird dann eben auch zu einem Werkzeug der Gesellschaft, könnte man sagen. Also der Mensch ist selbst auch auto-utilitaristisch. Und bei Nietzsche ging es ja immer um die Brüche, es ging um die Abgründe, das, was eben Individualität ausmacht und für ihn dann eben auch das, was dem Leben Sinn gibt. Also deswegen, das ultimative Gedankenexperiment, was Nietzsche hat, ist ja die ewige Wiederkehr. Das heißt, wir stellen uns vor, dass jeder Moment unseres Lebens wiedererlebt wird ad infinitum, also bis in die Ewigkeit. Was für ein Leben würden wir führen, wenn wir mit eben einer solchen Situation konfrontiert werden? Wie würden wir uns ethisch verhalten, ohne dass es beispielsweise einen Gott gibt, der uns letztendlich beurteilt und ohne dass wir so handeln, dass wir dann ins Himmelreich kommen, sondern einfach ein wirklich autonomes ethisches Verhalten. Und auch das finden wir in Silent Hill tatsächlich wieder. Ich würde sogar behaupten, in allen Teilen von 1 bis 4.
Auf jeden Fall haben diese beiden Spiele, die du eingehend untersucht hast, Resident Evil und Silent Hill, dafür gesorgt, dass der Horror sowohl im Bewusstsein der Videospiele und Videospieler verankert wurde. Durch den Erfolg gab es noch mehr Facetten, Nuancen. Zwei Reihen haben sich entwickelt und auch noch andere natürlich. Aber man hat auch viel mehr diskutiert über das, was man da erlebt. Und plötzlich begann man auch in der Forschung, also auch in den Game Studies und so weiter, sich an die literarischen Wurzeln zu erinnern und da die Unterschiede klar zu machen, Definitionen zu Terror und Horror, zu verfluchten Orten. Wir hatten die Heterotopie erwähnt. Und jetzt springen wir mal rein in deinen Aufsatz. Da beschäftigst du dich mit den Beziehungen. Also auf der einen Seite gibt es den amerikanischen Horrorfilm und die Literatur. Ich nenne jetzt nur beispielhaft nur Edgar Allan Poe und Lovecraft hatte ich schon erwähnt. Aber natürlich muss man auch Romero einwerfen und die Zombie-Filme. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch die japanischen Entwickler, die sich mit diesem Horror beschäftigen und die eine ganz eigene Kultur und Ästhetik haben, von der vielleicht die meisten gar nicht so viel wissen, aber da bist du der Experte. Und du hast in deinem Aufsatz unter anderem den Begriff Transformation verwendet, um aufzuzeigen, wie aus japanischer Sicht mit den japanischen Hintergründen eben dieser vielleicht schon etablierte amerikanische Horror dann umgewandelt wird. Und jetzt können wir auf diese kleinen Facetten eingehen, die man da vielleicht so auseinanderdröseln kann.
Ja, das sieht man sowohl in der Serie Resident Evil, insbesondere im ersten Teil, als auch in Silent Hill 1, durch ganz klare intertextuelle Bezüge. Also nochmal zur Erinnerung, wir haben eine Grundsituation, wir sind irgendwo auf der anderen Seite des Millenniums, das heißt die letzten Jahre vor dem Jahrtausendwechsel, und wir haben es hier mit japanischen Entwicklerinnen, in diesem Fall ist das nicht gegendert, sondern wir hatten ja tatsächlich auch weibliche Entwicklerinnen im Team bei Silent Hill, die sich eben mit einem sogenannten amerikanischen Sujet auseinandersetzen. Das heißt, die Aufgabe ist, eine digitale amerikanische Stadt zu erstellen und im Fall von Resident Evil eben mit klassischen amerikanischen Gothic-Tropes zu spielen. Das heißt, wir haben beispielsweise ja in Resident Evil 1 das Herrenhaus. Aber bevor das alles losgeht, haben wir 1996 eben in Resident Evil ein kleines Filmchen, was heutzutage so berühmt wie berüchtigt ist, würde ich behaupten, mit echten westlichen Darstellerinnen. Es hat viel B-Movie-Charme. Und es greift meiner Meinung nach ganz klar etablierte Filme wie zum Beispiel Night of the Living Dead von George A. Romero auf. Das heißt, wir haben da schon irgendwo einen Tropos, der scheinbar schon global diszeminiert zu sein scheint. Das heißt, er hat sowohl in Japan wie in Amerika, wie auch bei uns in Deutschland beispielsweise in der Rezeption erfahren. Wir alle haben eine Vorstellung davon, was eben ein altes, möglicherweise verfluchtes Herrenhaus bedeutet in der Literatur. Und damit wird dann eben gespielt. Und gleichzeitig haben wir dann aber auch, und das versuche ich in meinem Aufsatz auch aufzuzeigen, möglicherweise japanische ästhetische Einflüsse, die dann eben transformiert werden. Im Fall von Resident Evil beispielsweise geht es da um Biopolitik. Es geht darum, dass japanischer Horror nach 45 eigentlich immer schon eine Beziehung auch zu Hiroshima und Nagasaki hat. Gleichzeitig eben auch biologische Desaster, die danach passiert sind, während der sogenannten Bubble Economy, die wir in Japan hatten, besonders in den 70er Jahren. Das heißt, da hatten wir dann unter anderem schon Krankheiten, die durch industrielle Verschmutzung aufgetreten sind. Und das alles findet irgendwo ein amerikanisches Gewand. Das heißt, es wird transformiert. Beiderseitig, ja. Also wir haben diese amerikanischen Tropen und wir haben auch diese japanischen Phänomene, die gleichzeitig dann eben ästhetisiert werden in der etablierten Sprache der Horrorliteratur und der Horrorfilme amerikanischer Prägung. Ergibt das Sinn?
Mhm. Ja, du beschreibst da etwas, was natürlich für Rezensenten wie mich ganz interessant ist, weil man diesen ganz großen Kontext zum Zeitpunkt des Erscheinens der Spiele meist gar nicht so auf der Uhr hat und durchblicken kann. Dass zum Beispiel die Kulturerfahrung, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Japaner im Ganzen, also die Auswirkungen und Folgen der Atombomben, das heißt, der ganze Horror und Schrecken, der entstanden ist, auch durch die Folgeschäden, durch die Diskussion in der Gesellschaft und so weiter, dass der sich dann letztlich auch vielleicht ja nicht in dem Sinne beweisen, sondern als Impuls, kreativer Impuls wiederfinden lässt in den Spielen.
Das denke ich ganz sicher. In Resident Evil beispielsweise ganz direkt über die Mutation. Wir hatten nicht nur Hiroshima, wir hatten nicht nur die industrielle Verschmutzung der, sagen wir, 70er, 80er Jahre, sondern gerade 1995, also das Jahr, bevor Resident Evil rauskommt, ist für Japan ein ganz dramatisches Jahr. Wir haben ein ganz schlimmes Erdbeben mit Epizenter in Kobe, bei dem leider viele Menschen ums Leben kommen und ja, die Stadt größtenteils eben mindestens beschädigt wird, was eben dann wieder erinnert an dieses japanische Prädikament, also die japanische Situation, dass man irgendwo immer auch der Natur ausgeliefert ist und die Natur wirklich nicht kontrollieren kann. Und gleichzeitig haben wir 1995 auch einen Anschlag in der Tokioter U-Bahn durch, und das ist vielleicht für Silent Hill 1 wiederum interessant, durch die Om-Sekte. Ich wollte sie jetzt gerade als buddhistische Sekte bezeichnen, aber das wäre vielleicht ein bisschen irreführend, auch wenn sie selbst sich so betrachten würden. Aber auch da kommen viele Menschen durch, eben ein biologisches Attentat, biochemisches Attentat ums Leben leider. Und ich glaube, auch wenn diese Spiele das in ein amerikanisches Gewand packen, dass das schon Themen sind, die dann eben eine Rezeption erfahren bei der japanischen Spielerschaft.
Und die ja auch im Westen gut aufgenommen worden sind. Das wurde nicht als exotisch empfunden oder sowas. Der Horror hatte sich natürlich schon in der Literatur und im Film etabliert, als etwas, das man kannte, mit dem man vertraut war, der zwar auch verstörte, aber die Zombies waren in der Zeit quasi schon etabliert. Nur darf man nicht unterschätzen, dass es eben die Anfänge waren des Survival-Horrors im digitalen Bereich. Von daher ist das schon super interessant, was da eigentlich an direkten Impulsen dahinter steckt. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, war der Horror, der Schrecken, der Albtraum des Alltags in der Gesellschaft in Japan immer spürbar. Jetzt könnte man sagen, meine Güte, ist das nicht in jeder Gesellschaft so, auch in der amerikanischen? Aber da muss man dann schon wieder differenzieren, weil es eine andere Art von Alltagserleben des, sage ich mal, des Schrecklichen ist, ne?
Ja, also wir sind natürlich gewissermaßen etwas spekulativ gerade unterwegs, aber das ist ja in gewisser Weise auch der Sinn der Kulturwissenschaft. Und ich glaube, dass wir eigentlich jetzt einen Weg zum Anfang unseres Gesprächs zurückgefunden haben. Wir haben ja über Heterotopien gesprochen. Wir haben ja festgestellt, dass Heterotopien nicht nur in unserer Welt eben existieren und wir jeden Tag damit zu tun haben, sondern dass wir es bei fiktionalen Welten in Videospielen auch oft, also wenn es eine gewisse Lebensähnlichkeit gibt in diesen Spielen, dass wir es da auch mit Heterotopien oft zu tun haben. Und wir haben ja festgestellt, dass eine der Aufgaben der Heterotopien eben auch die Kompensation ist. Das heißt, etwas, was möglicherweise im echten Leben nicht so einfach aufgearbeitet werden kann, dass das eben aufgearbeitet wird durch eine künstliche Erfahrung. Und da sehe ich dann schon eine Verbindung zwischen beispielsweise Resident Evil und der ultimativen japanischen Geschichte in den Jahren, bevor das Spiel rauskommt. Das heißt, jede Gesellschaft hat eine andere Form, sich mit dem, was da dargestellt wird, an Horror auseinanderzusetzen. Horror zeigt uns eben immer auch einerseits den persönlichen Abgrund, so wie das in Silent Hill 2 ganz ästhetisch in Szene gesetzt wird, aber vielleicht auch gesellschaftlich.
Das heißt, einerseits ist Horror ein universell menschliches Thema, weil jede Gesellschaft letztlich mit Tod, Gewalt und dem Schrecken zurechtkommen muss. Andererseits ist Horror auch ein gesellschaftliches Thema, das man dann auch noch mal so ein bisschen spezialisieren kann, je nachdem, in welcher Gesellschaft man eben aufwächst, wo man sich befindet und was da so die markanten historischen Merkmale sind.
Das denke ich schon. Und wenn wir uns das japanische Horrorkino in den späten 90er Jahren angucken, beispielsweise Ringu, also was dann ja auch ein Remake erfahren hat als The Ring, oder die Filme von, heißt der Kiyoshi Kurosawa, Filme, in denen es darum geht, dass die Digitalisierung, also soweit wir eben Digitalisierung in den 90er Jahren verstehen wollen, dass die eben auch gewisse unheimliche Gefahren mit sich bringt. Also beispielsweise geht es in einem seiner Filme Pulse darum, dass die Toten weiterleben in so einer Art Cloud, und das macht sich dadurch bemerkbar, dass eben technische Geräte ein Eigenleben an den Tag legen, und wir erfahren dann, dass im Prinzip das Internet eine Kompensation ist für das eigentlich fehlende spirituelle Leben nach dem Tod. Das heißt auch wieder so eine postsäkulare Situation. Also immer ein Kommentar auch auf die postsäkulare Welt, in der authentische religiöse Erfahrung möglicherweise eben nicht mehr möglich ist.
Jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen weiter noch und wenden uns Japan spezieller zu. Denn in deiner Studie geht es auch darum, wie natürlich diese japanischen Entwickler mit ihren Hintergründen auf den amerikanischen Horror blicken und ihn dann letztlich so umwandeln in ihre eigene Fiktion, die eben auch Einflüsse aus der eigenen Kulturgeschichte trägt. Da nennst du zum Beispiel so etwas wie die Yurei-Folklore, rituelle Symbolik oder philosophische Traditionen wie Yugen und Mono no Aware. Was steckt denn dahinter?
Ja, also Yugen ist im Prinzip eine Übersetzung für den Begriff Geist. Geist im Sinne von Gespenst, ja. Aber jeder, der schon mal einen japanischen Horrorfilm gesehen hat, in dem es um Geister geht, wird möglicherweise festgestellt haben, dass Geister in der japanischen Kultur eine andere Ausprägung erfahren und eben auch eine andere Rolle spielen, als das im Westen möglicherweise der Fall ist. Also im Westen haben wir 1995 den Film Casper, das heißt, wir haben auch eine Domestizierung des Geistes, und heutzutage haben wir möglicherweise nicht mehr so wirklich Horrorfilme, die sich mit Geistern auseinandersetzen, sondern eher Zombies, eher Aliens oder sonst etwas. Und auf der anderen Seite haben wir die japanischen Geister, die in den 90er Jahren sowohl im Film als auch im Videospiel recht populär sind. Also sowohl in, was ich gerade genannt habe, Ringu, als auch in Silent Hill und zum geringeren Maße auch in Resident Evil. Und ich habe mir in meinem Artikel eben auch angeguckt, wenn wir es hier immer mit einer Transformation zu tun haben, die eben beiderseitig ist, also amerikanisches Material, was dann eben japanisch ästhetisiert wird und dann eben auch wieder andersherum. Das heißt, dann haben wir auch die amerikanischen Remakes von Filmen wie Ringu und so weiter. Und dann später ja auch einen relativ gelungenen, zumindest was die Ästhetik angeht, Film namens Silent Hill von 2006, was ja, glaube ich, eine französisch-amerikanische oder kanadisch-amerikanische Produktion ist, aber relativ kommerziell erfolgreich. Und mich hat in meinem Artikel eben interessiert, wenn wir uns diese Spiele Silent Hill und Resident Evil eigentlich nur durch eine japanisch-ästhetische Brille ansehen, welche Begriffe ergeben da Sinn? Und da ist eben Yurei, also der Geist, gerne auch der Spuk der Frauenseele, das heißt gegenderte Geister, die wir sehen. Das ist ja auch in Silent Hill 2 der Fall mit dieser unheimlichen Doppelgängerin Mary / Maria. Und in Silent Hill 4 wird das dann noch auf die Spitze getrieben, glaube ich. Und gleichzeitig haben wir auch so emotional-ästhetische Prinzipien wie beispielsweise Mono no Aware. Bei Mono no Aware geht es eben darum, dass man der Kurzlebigkeit des eigenen Lebens und der Kurzlebigkeit der eigenen Existenz und allem, was damit verbunden ist, ästhetisch eben dann eine Inszenierung bietet und im Prinzip den, ja, man könnte sagen, den Abschied eben schon vorprogrammiert und eben auch evoziert in das jetzige Erleben.
Und das ist natürlich sehr interessant. Zum einen, zu Beginn deiner Ausführung hattest du Casper erwähnt und die Rolle des Gespenstes oder des Spuks im Westen zu dieser Zeit. Da würde ich dir recht geben, die waren im Grunde schon exorziert, wenn man so will, oder so eingebunden in unsere Gegenwartskultur, dass niemand mehr vor Gespenstern und Geistern richtig Angst hatte im Westen. Und dass letztlich Zeichentrickfilme und Gruselfilme für Kids übrig blieben. Und die Japaner haben dann tatsächlich für eine gewisse, ja, für eine Art Remake dieses Wesens gesorgt, und zwar auch für Erwachsene, indem sie den Schrecken des Ganzen nochmal aus ihrer Kultur so hervorgebracht haben. Das habe ich auch beobachtet. Das hat auch dem Horrorfilm letztlich einen neuen Impuls gegeben, eine gewisse Frische, oder andersherum, dass man einfach auch mal wieder Angst haben konnte als Erwachsener, wenn man sich sowas angeschaut hat. Das steckt ja zum Beispiel auch noch in so Filmen wie The Ring und so. Das ist schon eine gewisse Kulturleistung, die eben ihr kreatives Potenzial eigentlich hat in der eigenen Kulturgeschichte. Weil bis heute in der Gegenwart Japans eben es ganz selbstverständlich ist, dass es da eben 1000 Götter, Geister und Dämonen gibt. Ich kannte die bisher nur unter den Namen Kami. Und da kommen wir vielleicht nachher auch noch in Silent Hill F darauf. Da wird das noch viel direkter sein. Für mich ist spannend, dass du da die Erkenntnis gewonnen hast, dass du danach gesucht hast, ob es diese Elemente, also direkte folkloristische Elemente, kulturhistorische Elemente aus dem Bereich des Übersinnlichen und auch des Shintoismus, ob es die dann auch in diesen Horrorspielen gibt, ne?
Ja, kurzer japanologischer Diskurs. In Japan haben wir eigentlich zwei Religionen, die parallel zueinander existieren. Wir haben zum einen den von dir genannten Shintoismus. Das ist das mit den Tausenden von Göttern, die wir beispielsweise dann auch bei Chihiros Reise ins Zauberland sehen, die dort alle ein Badehaus besuchen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Erbe des Buddhismus, der ja irgendwann durch oder aus China importiert wurde. In Japan ist es ganz praktikabel aufgeteilt eigentlich. Shintoismus hat immer mit dem Leben zu tun. Das heißt, man heiratet auch in einer shintoistischen Zeremonie. Geburt beispielsweise ist auch durch ein shintoistisches Ritual begleitet. Und alles, was mit dem Tod zu tun hat, ist eigentlich Aufgabe des buddhistischen Teils der japanischen Religion. Und ich würde jetzt behaupten, dass wir in den ersten Silent Hill-Teilen sehr viele buddhistische Prinzipien, die also direkt mit dem Tod zu tun haben. Beispielsweise auch Kegare. Kegare würde man übersetzen als Verunreinigung, Verschmutzung. Und zwar eine Verschmutzung nicht so sehr des Körpers, sondern wie man sich vielleicht schon vorstellen kann, eine Verschmutzung der Seele. Das ist eher ein buddhistisches Prinzip. Das hat damit zu tun, wenn man in Japan beispielsweise eben einen Friedhof besucht, dann ist es empfehlenswert, beispielsweise Salz dabei zu haben. Man sollte nachts keinen Friedhof besuchen. Das sind tatsächlich alles so Glaubensvorstellungen, denen begegnet man auch heute noch. Also dem bin ich auch vor einem Monat, als ich in Japan noch war, auch wieder begegnet. Das heißt, man führt dann eben auch eine quasi ritualisierte Trennung zwischen dem Reich der Toten und dem Reich der Lebenden, durch beispielsweise dadurch, dass man sich Salz über die Schulter wirft, bevor man dann eben vom Friedhof zurückkehrt und in die eigene Wohnung eintritt, um eben kein Kegare, also keine Verschmutzung oder eben sonstige Energien mitzubringen, die man eben von so einem Ort mitführen könnte. Führt auch wieder zurück zum Anfangspunkt unserer Unterhaltung, weil eben der Friedhof auch eine Form der Heterotopie ist.
Das ist ja spannend, denn das, was man vielleicht in den ersten Silent Hills und Resident Evils eben nicht so offensichtlich wahrnehmen konnte, wenn man nicht diesen Hintergrund hatte und gezielt danach gesucht hat, das ist dann jetzt aktuell in Silent Hill F ganz deutlich an der Oberfläche zu spüren. Auch das, was du als Merkmal der buddhistischen Seite der japanischen Religionsgeschichte beschrieben hast, die Todeszeremonien, finden sich dort dann tatsächlich in Form der dargestellten Spinnenlilie, die ja im Herbst auch Teil ist dieser Zeremonien, die auf Gräbern gepflanzt wird, um die Verstorbenen zu ehren. Andererseits sollte man sie eben auch nicht an Lebende verschenken. Und das war mir auch erst nicht so bewusst. Ich habe ein bisschen recherchiert, als ich Silent Hill F dann rezensiert habe und habe das dann auch so wahrgenommen. Sprich, es lässt sich in dem Transformieren von diesen Vorstellungen auch ein aktuell zumindest innerhalb der Silent Hill-Reihe so ein Wandel nachvollziehen, der natürlich auch da vielleicht marketingtechnische Gründe hat, aber eben auch dafür sorgt, dass sich Japan oder in dem Fall eben Konami nicht mehr mit den amerikanischen Motiven beschäftigt, sondern mit denen der eigenen Geschichte und dort viel deutlicher in Silent Hill F eben Shintoismus und Buddhismus verankert als Elemente, ne?
Ja, wir haben ja in unserer allerersten Unterhaltung schon mal über Mobbing als ein großes Problem in Japan gesprochen. Und dein Bezug auf die ritualisierten Blumen hat mich eben daran erinnert, dass das eben auch ein besonders perverses, aber leider relativ verbreitetes, eine relativ verbreitete Methode des Mobbing in Japan ist, dass man diese Blumen eben jemanden auf den Tisch in der Schule legt, der eben nicht erwünscht ist, ja.
Das wusste ich nicht. Das ist, und daran erkennt man ja auch den gesellschaftlichen Unterschied, denn natürlich gibt es auch im Westen Blumen, die den Tod symbolisieren, also die Hortensie zum Beispiel oder die Lilie.
Die Lilie ist allgemeine Todesblume,
ja. Meinung. Aber das gibt es auch bei uns. Allerdings würde ich sagen, dass dieses nicht so stark tradiert ist, dieses kulturhistorische Element, dass es auch die Jugend nutzt, um zum Beispiel jemandem klarzumachen, dass er unerwünscht ist oder dass man ihn hasst. Und das ist, glaube ich, auch so ein spezielles Merkmal der japanischen Kultur, das mir immer wieder begegnet, dass es dort eben nicht diesen ganz starken Bruch gab wie bei uns, sondern dass Shintoismus und Buddhismus im Grunde seit dem frühen Mittelalter, und das ist einzigartig fast in der Welt, parallel fortlaufend die japanische Gesellschaft geprägt haben, mit unterschiedlichen, Stärkegraden vielleicht noch. Aber dass das eine verblüffende Konstanz ist, die natürlich dazu führen muss, dass die Leute, die dort eben kreativ arbeiten, das auch irgendwie dann in ihren Arbeiten oder dass man das da nachvollziehen kann, vielleicht noch stärker als bei uns.
Ich finde, das ist eine echte Schlüsselbeobachtung. Während technisch gesehen Menschen aus Japan, die beispielsweise nach Deutschland kommen und sich dann beim Einwohnermeldeamt eben anmelden müssen, als konfessionslos gelten, also im Prinzip keine Religionszugehörigkeit haben, so wie wir sie verstehen, meine Frau beispielsweise auch, konfessionslos, ihrer eigenen Wahrnehmung nach eigentlich auch areligiös. Aber gleichzeitig ist die kulturelle Identität oder die Art, die Welt wahrzunehmen, auch mit diesen buddhistischen und shintoistischen Vorstellungen verbunden. Also sowohl für meine Schwiegermutter als auch für meine Frau wäre es jetzt nicht so schön, wenn ich mich nachts auf Friedhöfen herumtreiben würde, weil diese Vorstellungen eben dann doch abgekoppelt sind von der eigentlichen religiösen, vom eigentlichen religiösen Ursprung, aber nichtsdestotrotz weiter existieren. Und das ist auch einer der Kerne meines Aufsatzes. Das, glaube ich, ist auch in Resident Evil zum geringeren Maße und zum viel höheren Maße in Silent Hill der Fall.
Ja, also das sind ganz interessante und spannende Wechselbezüge, die mir auch erst im Laufe der Jahre so bewusst geworden sind, was diese ganzen Impulse angeht und auch die Transformation des Genres. Und jetzt haben wir, ich nenne mal einige Keywords, die du auch benutzt in deinem Aufsatz. Da wäre zum einen die sogenannte Adaptionstheorie. Was versteht man darunter?
Es gibt verschiedene, also die Adaptionstheorie, gibt es natürlich auch wieder verschiedene Ausprägungen, untersucht, was für eine Form der Adaption man eigentlich hat. Das heißt, die grundlegende Vorstellung, man hat beispielsweise einen Roman und der wird verfilmt, das passiert ja relativ häufig, haben wir es da eben mit einer direkten Verfilmung zu tun. Das heißt, orientiert man sich, was den Ablauf der Handlung angeht, was die Settings angeht, ganz genau an dem, was eben im Buch umrissen ist, oder geht es vielleicht auch um eine spirituelle Adaption? Das heißt, ist das Ursprungswerk, wir könnten jetzt Schuld und Sühne beispielsweise nehmen, ist das eben auch transformierbar in das 21. Jahrhundert? Und vielleicht wird man schon sehen, dass es eine ähnliche Beziehung gibt zwischen Schuld und Sühne von Dostojewski, spätes 19. Jahrhundert, und eben Silent Hill 2, ganz am Anfang unseres eigenen Jahrhunderts.
Mhm. Und dann benutzt du in deinem Aufsatz den Begriff transmediales Storytelling. Das klingt erstmal relativ, ja, plausibel. Da geht es eben auch darum, dass um die Bezüge zwischen Spiel, Film, Literatur, ne?
Ja, also was ich mit transmedial in dem Fall meine, ist, dass ein Film eine eigene Art hat, eine Geschichte zu erzählen, ein Buch eine eigene Art hat, eine Geschichte zu erzählen und ein Videospiel dementsprechend auch, dass aber damit eben auch einhergeht, dass die Erfahrung jeweils unterschiedlich ist. Das heißt, wir haben es mit unterschiedlichen Anteilen zu tun. Beim Videospiel beispielsweise spielt ja Gameplay da eine ganz große Rolle. Also was wird eben auch vermittelt durch das Gameplay? Wäre vielleicht auch für uns interessant, uns dann mal die Entwicklung dieser beiden Spielereien anzugucken. Von Panzersteuerung zu deutlich freierer Steuerung in Silent Hill 2 Remake und so weiter. Das heißt, das Medium, was für eine Art hat es, einen emotionalen Effekt eben zu erreichen beim Konsumenten oder bei der Konsumentin?
Und das ist natürlich relativ anspruchsvoll, wenn man da im Grunde zu Ergebnissen kommen möchte, die gar nicht so leicht zu fassen sind. Denn man hat da die Impulse, die Traditionen, wir hatten schon genannt, amerikanisches Kino, Gothic-Literatur und sogar Dostojewski, vielleicht als Impulse. Und wenn man Entwickler fragt in Interviews, das weiß ich eben noch aus der Zeit, was war denn so die Inspiration? Da bekommt man zwar immer, wenn man Glück hat, ein, zwei Namen, vielleicht auch Spiele, vielleicht auch mal einen Film, aber so ganz genau weiß man es nicht und vielleicht sickert auch vieles unbewusst ein in manches Spieldesign. Also da ist einmal das, was war und was beeinflusst hat, und dann gibt es auch das, was Entwickler dann aufgrund aktueller Erlebnisse und so weiter einbauen. Du hattest sehr schön die Ereignisse in Japan beschrieben, die schrecklichen, die da vor Resident Evil eben stattfanden und die vielleicht mit dafür gesorgt haben, dass man das ein oder andere Motiv da noch eingebaut hat. Aber wo es dann auch richtig spannend wird, sind eben die Unterschiede zwischen der amerikanischen Kultur und der Gesellschaft und der japanischen Kultur und der Gesellschaft. Da hatten wir jetzt Shintoismus und Buddhismus genannt und vielleicht die Selbstverständlichkeit für einen Japaner, egal ob wir den jetzt als religiös oder areligiös empfinden, dass es da eben sehr viele Geister und Dämonen da draußen gibt, die eben auch schrecklich sein können oder hilfreich sein können, was bei uns vielleicht noch so ein bisschen dualistischer ist, würde ich sagen. Also, dass es für jemanden, der religiös ist, eben gar kein Thema ist und alles so Hokuspokus, ne?
Ja, hast du denn hilfreiche Geister in Silent Hill F entdeckt?
Ja, also das ist Silent Hill F strotzt ja nur davor, also vor den Bezügen. Vielleicht zur Einordnung, da geht es um Hinako, eine Gymnasiastin, die also in der Nachkriegszeit der sogenannten Showa-Ära aufwächst. Auch ganz spannend, denn diese 60er Jahre, die kennt man zumindest als Videospieler nicht, was Japan angeht. Und dort wird man sehr schnell in der Einleitung schon mit dem konservativen Zeitgeist konfrontiert. Also sie hat Schwierigkeiten mit ihren Eltern. Der Vater ist Alkoholiker, brutal. Die Mutter ist eher devot und verteidigt ihn. Sie hasst letztlich beide, was sie in ihrem Tagebuch auch darstellt, und flieht. Und dann geht's sehr schnell, dass dann diese Stadt, die dann natürlich auch einen Nebel hat, aber dass die von diesen roten Blumen, ich hatte die Spinnenlilien erwähnt, dass die von denen überwuchert wird. Und mit den Blumen beginnt dann auch der Albtraum. Und um deine Frage zu beantworten, da geht es halt vor allem, man entdeckt überall kleine Schreine auch in der Stadt, die dem Fuchsgott geweiht sind, dem Inari Okami. Da weiß man zum Beispiel als Spieler, wenn man jetzt die ganzen Hintergründe nicht hat, einerseits ist das ja ein hilfreicher, ich nenne ihn jetzt Geist oder Gott, denn er steht für Wohlstand und für Reis und für gutes Gelingen letztlich. Andererseits begegnet dieser Hinako dann in ihren Albträumen eine Gestalt mit Fuchsmaske, von der man nicht ganz genau weiß, ist sie hilfreich oder nicht. Also das ist so ein bisschen in der Schwebe in diesem Szenario, ob da letztlich jemand hilfreich ist oder nicht.
Ja, mit der göttlichen Ebene des Shintoismus möchte man im Idealfall eigentlich gar keine Interaktion haben. Denn die Götter des Shintoismus, die sind der Menschheit gegenüber ganz indifferent. Das heißt, im Idealfall schafft man es einfach, die Götter nicht zu erzürnen. Also es gibt durchaus, wenn man sich das durch die Jahrhunderte anguckt, eine Verbindung zwischen beispielsweise Naturkatastrophen und dem Wirken der Götter. Aber das hat häufig damit zu tun, dass eben das, was wir in der westlichen Theologie so die Grenze zwischen dem Profanen und dem Sakralen bezeichnen würden, dass die eben penetriert wurde, dass die überschritten wurde. Das heißt, die Götter existieren in ihrer eigenen Sphäre eben auch. Das sieht man übrigens auch wieder in Chihiros Reise ins Zauberland. Da geht es ja darum, dass man einfach nur eine Umgebung erschafft, in der die Götter in dieser postindustriellen Gesellschaft Japans eben dann auch einen Moment finden, sie selbst sein zu können und eben sich selbst eben auch reinigen lassen zu können. Ist das in Silent Hill F auch so?
Also es ist, ohne jetzt etwas zu spoilern, es ist so, dass die Story schon recht früh darauf anspielt, dass da etwas schiefgegangen ist in diesem kleinen Provinzstädtchen, dass einerseits mit der Verehrung des Fuchsgottes an Wohlstand gewonnen hat und prosperierte. Andererseits scheint irgendwas passiert zu sein, dass die Götter eben erzürnte. Das, was man offensichtlich sieht an der Oberfläche, sind jetzt die Auseinandersetzungen innerhalb der Gesellschaft, also Missgunst, Eifersucht, Mobbing, Eltern, die sich nicht richtig um ihre Kinder kümmern und so weiter. Das ist so an der menschlichen Oberfläche. Aber die, wenn ich dich richtig verstanden habe, interessieren sich die Kami eigentlich auch nicht. Aber es gab auch eine direkte Wechselwirkung. Man sieht die kleinen Schreine mit den Fuchsfiguren. Aber dann gibt es zum Beispiel auch einen Tempel, der verlassen ist, der wird nicht mehr richtig gepflegt und so weiter. Also irgendwas ist da passiert im Verhältnis zwischen Menschen und Göttern an diesem speziellen Ort. Und das ist ja auch so etwas, was ich ganz spannend finde und was auch ein bisschen so zurückführt in die keltisch-germanische Kulturgeschichte. Da waren lokale Orte oder Gegenden, Flüsse, Berge, Sümpfe, heilige Quellen, auch immer Ausdruck bestimmter lokaler Gottheiten. Das war noch nicht über das ganze Land irgendwie verbreitet mit so einem Pantheon, sondern man hat immer Bezüge hergestellt zu speziellen Orten. Das kehrt jetzt auch zurück hier. Ist in Japan auch ganz selbstverständlich, dass jeder Ort so seine eigene Wirkung, Präsenz und seine eigenen Kami hat und wird hier in Silent Hill 11 eben auf dieses Dörfchen nochmal so runtergebrochen. Da muss es irgendeinen Konflikt gegeben haben zwischen Menschen und Göttern, auf den ich hier aber jetzt noch nicht direkt eingehen möchte.
Ich finde es ja auf eine gewisse Weise ganz interessant, dass Silent Hill jetzt zu seinen folkloristischen Wurzeln zurückkehrt. Also was wir in Silent Hill 1 nochmal im Jahr 1999 haben, ist ja jemand, der nicht in der Stadt Silent Hill wohnt, der meiner Erinnerung nach eigentlich nur die Stadt durchqueren möchte mit seiner Tochter, dem dann eben in der Stadt etwas passiert und die Tochter abhanden kommt. Und dann geht es ja in dem Spiel darum, dass man eben der Tochter nachjagt. Und die Tochter wird dann ja von einem ja wieder okkultistischen Kult eben dann instrumentalisiert. Das findet dann ja eine Fortsetzung in Silent Hill 3. Silent Hill 3 für mich eher ein biopolitisches Horrorspiel. Silent Hill 1 ist für mich in dem Sinne auch eine Form von Folk Horror. Also bei Folk Horror in der Literatur haben wir es damit zu tun, dass immer ein Außenseiter, im Idealfall jemand, der aus der großen Stadt kommt, in eine ländliche Kommune kommt und dann eben sieht, dass diese ländliche Kommune bestimmte Rituale hat. Also dieses Dorf hat bestimmte Rituale, die höchstwahrscheinlich schon uralt sind, die dann eben auch der Christianisierung beispielsweise vorgestellt sind. Und dass diese entdeckt werden und dass dann eben so ein Gegenentwurf zur meist westlichen Zivilisation, also zur aufgeklärten Zivilisation eben aufgezeigt wird. Und ich glaube, dass das in Silent Hill 2, 3 und 4 nicht der Fall ist. Aber das, was du gerade beschrieben hast und was ich gelesen habe über Silent Hill F, scheint dann eben so eine lokale Inszenierung eines folkloristischen Horrors eben auch zu sein. Und ich bin mir noch gar nicht sicher, wie ich das finde.
Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt hat man natürlich verschiedene Perspektiven. Für mich als Rezensent geht es natürlich darum, wie unterhaltsam das Ganze ist und ich war auch recht skeptisch, was das angeht. Es ist ja auch nicht der offizielle, die offizielle Fortsetzung der Reihe, sondern ein Spin-off. Also Konami wagt sich hier, wenn man so möchte, an ein Experiment. Und sicherlich auch getragen davon, dass in den letzten Jahren Japan als Land und Kultur eben komplett populär geworden ist und sich gar nicht mehr retten kann vor lauter Touristen. Also sprich, dieses Szenario ist noch viel mehr als zur Jahrtausendwende auch ein Thema, das die Massen interessiert und auch die Jugend letztlich. Von daher hat man das gewählt. Ich sehe das auch so, dass es eher um Folklore geht, aber nicht ganz so dem amerikanischen Horror verschrieben mit den Kulten und so weiter, wie im ersten Silent Hill, sondern viel stärker verbunden mit der eigenen Kultur- und Religionsgeschichte, also fast auf direkte Art, das, was man dort beobachten kann. Hinako ist natürlich kein Außenseiter, sondern ist in der Stadt aufgewachsen und begegnet dann im Grunde ihrer eigenen Geschichte und Religion dort nochmal. Das Ganze geht auch insofern wieder Richtung Silent Hill, und zwar dem ersten, dass der Kampf wieder im Vordergrund steht. Und zwar auf eine sehr, für mich fast gewöhnliche Art, denn er orientiert sich an Souls-Likes mit Fixieren, Ausweichen, Spezialangriff, Konter. Das raubt dem Ganzen etwas, denn es sorgt für eine Routine, die ich auch schon empfunden habe im ersten Silent Hill, weil mich das so an Resident Evil erinnerte. Diese Routine wurde aufgebrochen in Silent Hill 2, weil man da merkte, hey, es geht gar nicht in erster Linie davon, hier die Monster zu plätten und um den Kampf und meine Skills. Klar konnte man dort auch kämpfen und es war auch auf eine gewisse Art intensiv, aber nicht so martialisch institutionalisiert, dass man sich dachte, der Protagonist braucht da eine Kampfausbildung oder muss unbedingt Spezialagent sein. Sie ist ja auch eine Schülerin, kann aber nichtsdestotrotz, das ist der erste Widerspruch, mit Naginata, mit Eisenrohren, mit allem Möglichen auf verschiedene Art kämpfen, zuschlagen, ausweichen, kontern. Gleichzeitig, also das ist für mich fast so ein Bruch, aber andererseits hat mich diese Darstellung von Parallelwelten, also man hat die Gegenwart des kleinen Dörfchens, in dem auch der Nebel wieder aufwallt und dem die Spinnlilien hinzukommen als Element, und gleichzeitig versinkt sie, wenn sie ganz starke Kopfschmerzen bekommt, auch in diese Albtraumwelt, und in dieser Albtraumwelt wird im Grunde das alte Japan mit den Tori-Toren, mit den Tempeln, mit der Gestalt der Fuchsmaske, mit den Waffen, kommt dort auf. Ich würde sagen, dass es als Erlebnis unterhaltsam ist, aber es hat mich nicht mehr so, es hat mich weder besonders verstört noch nachhaltig beschäftigt. Es ist ein gutes Spiel, finde ich. Es ist ein interessantes Experiment. Es entsteht auch ein sehr guter Spielfluss. Aber es erreicht nicht diese Intensität, die ich eigentlich mit einem Silent Hill, aber ehrlicherweise auch vor allem mit Silent Hill 2 verbinde.
Ja, was Silent Hill 2 im Vergleich angeht, kommt mir gerade auch ein spontaner Gedanke. Ich bin da ein bisschen bei Juri Lotmann und bei seinem Konzept des Sujets. Er unterscheidet sujetgebundene Texte und sujetlose Texte. Sujetlose Texte sind Texte, die eben bis in alle Ewigkeit ad infinitum wiedererzählt werden. Man stelle sich religiöse Überlieferungen vor, man stelle sich bestimmte Märchen auch vor, die eben durch mündliche Überlieferungen möglicherweise schon Jahrhunderte oder Jahrtausende überdauert haben. Wenn wir uns beispielsweise den Roman Dracula angucken, ja, dann haben wir einerseits ganz, ganz viel Sujet. Also Sujet ist das, was mit der Welt, wie wir sie verstehen, wie der Leser Ende des 19. Jahrhunderts sie versteht oder wir auch im 21. Jahrhundert zu tun hat. Das heißt, in Dracula sind das eben dann Zeitungsartikel, es sind sogenannte Aufnahmen eines Phonographen und so weiter. Das heißt, auch die Technik des damaligen späten viktorianischen Zeitalters wird da in den Fokus gestellt. Und das ist dann konfrontiert mit der sehr sujetlosen Existenz Draculas, über den wir nie viel erfahren. Ja, das heißt, Dracula ist immer ein Mysterium. Das ermöglicht für den Text Dracula, dass jede Kultur und jede Generation im Prinzip Dracula wieder inszenieren kann und dass wir eben auch durch diese Lücken, die wir in dem Text haben, dann eben Adaptionen ermöglichen, wie jetzt zum Beispiel den Film Last Voyage of the Demeter, in dem es ja nur um das eine fehlende Kapitel des Narrativs Dracula geht. Und ich habe das Gefühl, dass Silent Hill 2 auch eine ganz große sujetlose Ebene hat. Das heißt, wir haben hier japanische Entwicklerinnen, die sich damit auseinandersetzen, wie eine amerikanische Kleinstadt oder eine amerikanische Vorstadt aussieht. Aber was den eigentlichen ästhetischen Effekt des Spiels angeht, wir beide haben ja festgestellt, dass du und ich gewisserweise auch in Mitleidenschaft gezogen wurden von dem Spiel, weil es eben so eine große emotionale Wahrheit eben übermittelt, dass das eben dann auch überlebt. Und ich habe das Gefühl, dass bei Silent Hill F vielmehr das Sujet, das heißt, Menschen haben eine Vorstellung von Japan und möchten die dann möglicherweise auch möglichst akkurat und authentisch simuliert sehen. Was dabei interessant ist, dass das Setting eben die 1960er Jahre sind. Also die Showa-Zeit, wie du schon gerade beschrieben hast, geht von den späten 20er Jahren bis in die späten 80er Jahre. Das heißt, wir haben die komplette Zweite Weltkriegszeit, wir haben den japanischen Nationalismus in den ersten Jahrzehnten. Dann natürlich die Neubesinnung unter amerikanischer Führung auch in den 50er Jahren und dann das japanische Wirtschaftswunder, das wäre so die Zeit 60er, 70er Jahre, Bubble Economy. Und dann am Ende eben auch das Ende der Bubble Economy, was dann auch mit einer großen Depression einhergeht, sowohl wirtschaftlich als auch sozial, emotional, die dann auch wieder in den japanischen Horror der 1990er Jahre Eingang findet. Und ich habe das Gefühl, dass wir bei Silent Hill F dann möglicherweise eine Ebene verloren haben, die über das Konkrete, sowohl das zeitliche als auch das lokale Setting, das heißt eine Simulation einer japanischen Kleinstadt in den 60er Jahren, hinausgeht, das quasi eine größere Wahrheit eben vermittelt. Darum ging das dann eben auch bei dem transmedialen Punkt, den du vor ein paar Minuten gemacht hast. Schuld und Sühne erzählt sich als Buch auf eine gewisse Weise, als Verfilmung vielleicht auf eine andere Weise und als Videospiel dann vielleicht am ehesten, so wie wir es bei Silent Hill 2 erleben.
Mhm. Ja, es hat auch vielleicht damit zu tun, dass es immer gewisse Pionierleistungen gibt, die etwas bisher Unerlebtes wachrufen in der Unterhaltungskultur, sage ich mal. Das war Silent Hill 2. Und dann ist es natürlich auch schwer für den Menschen, der sich dann eventuell auch in diesem Sektor bewegt, sei es als Spieler oder Rezensent oder auch Forscher, dieses damals Unerlebte nochmal irgendwo zu finden. Silent Hill F knüpft an gewisse Dinge, macht auch einiges neu. Also wie gesagt, die Japaner beschäftigen sich, wenn man so möchte, mit sich selbst. Zum ersten Mal innerhalb der Reihe meines Wissens sogar. Wenn ich jetzt mal Silent Hill Short Message weglasse, das ja auch nicht in Japan spielte, sondern in Deutschland und auch ganz furchtbar war, weil da so die Smartphone-Kultur letztlich bedient worden ist, wenn man so möchte. Hier denke ich, Silent Hill F ist schon besser. Greift auch, das wird dich freuen. Es gibt einige direkte Bezüge zu den ersten beiden Teilen, nicht nur musikalisch, denn da ist ja derselbe Komponist aktiv, sondern auch in Form einiger Soundeffekte, die wiederkehren. Aber das ist auch so etwas, dass dieses verstörende Element auf der akustischen Seite, das ja schon im ersten Teil durch das Radio repräsentiert worden ist und im zweiten Teil nochmal viel deutlicher, dass das hier schon in gewisser Weise an bestimmten Punkten aufgegriffen wird in F, aber gar nicht mehr so ein wesentliches Element für die Atmosphäre ist. Ragt halt der Kampf so heraus. Und es ist schon so, würde ich sagen, ohne irgendetwas von der Story zu verraten, dass es da einige Überraschungen gibt und auch einige Verstörungen und dass man sich da auch gut drüber unterhalten kann, über das, was Hinako letztlich passiert und wie sie sich auch transformiert. Das ist schon etwas Interessantes. Aber auf dieser kulturgeschichtlichen Ebene erreicht es eben nicht diese Wirkung, würde ich sagen. Und ich glaube, du hast in deinem Aufsatz auch geschrieben, dass der Survival-Horror eben zu der Jahrtausendwende, das liegt bestimmt auch daran, dass es was Frisches war, der hatte noch etwas in sich, etwas Geheimnisvolles. Du sprichst davon, dass er sogar einen Code hatte, der darauf wartete, entschlüsselt zu werden.
Ja, in meinem Artikel spreche ich ja unter anderem auch über Majora's Mask, ein Zelda-Spiel, also es gibt ja die Diskussion, welches Zelda-Spiel ist eigentlich das düsterste. Ich würde jetzt behaupten, Majora's Mask wäre da durchaus mein Kandidat, auch wenn wir natürlich andere Spiele haben, wie, keine Ahnung, Twilight Princess, was natürlich auch seine düsteren Szenen hat. Aber das ist eben diese Zeit vor dem Millennium oder um das Millennium herum, also um die Jahrtausendwende herum, wenn es eben so erscheint, als wäre die Geschichte vorbei und gleichzeitig leben wir halt eben weiter, ja. Also was damit gemeint ist mit dem Ende der Geschichte ist das Ende dieser bipolaren Weltordnung, also Westen und Osten, also in dem Fall amerikanische Hegemonie gegen eben Sowjetkommunismus / Sozialismus. Ein Jahrzehnt lang wirkt es so, als ob nach dem Fall der Berliner Mauer eben nur das amerikanische hegemoniale Denken eben weiter existieren wird, was dann eben bedeutet Neoliberalismus und so weiter. Und gleichzeitig haben wir dann in den Jahren, in denen wir auf die Jahrtausendwende zusteuern, eben so eine apokalyptische Panik, an die ich mich selbst auch noch erinnere, was die Jahre 98 und 99 angeht. Also einerseits der heute sehr absurd erscheinende Computer Crash, der dann eben vorausgesagt wurde, der dann natürlich nicht eintrat, weil die Computer es dann doch geschafft haben, zwischen 1999 und 2000 zu unterscheiden. Aber andererseits eben auch so eine, ja, religiös eskatologische Form der Apokalypse, die wir in Majora's Mask beispielsweise sehen. Und das ist für mich etwas sehr Kurzlebiges, was es so um die Jahrtausendwende herum gibt. Und in diese Stimmungslage hinein werden Resident Evil, andere Horrorspiele, ich denke beispielsweise auch Parasite Eve, was für mich auch ein sehr milleniales Horrorspiel ist, und allen voran Silent Hill 1 und 2 geboren. Und was diese Millenniums-Gesellschaft angeht, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, dass Silent Hill 1 und 2 natürlich auch besser als F sind, weil sie Bezüge haben zu Kindergarten Cop und Christina Aguilera.
Okay, das müsstest du noch mal erklären.
Also es ist relativ bekannt, dass die Grundschule, die wir in Silent Hill 1 besuchen, und wir haben ja schon darüber gesprochen, wir haben es hier mit japanischen Entwicklerinnen zu tun, die Japan gar nicht besucht haben und die ihr Wissen über Japan, über Amerika dann eben auch aus amerikanischen Filmen und Spielen und Büchern eben ziehen. Dass die sehr gruselige Grundschule in Silent Hill 1, Midwich Elementary School heißt die, glaube ich, eben auch eine direkte Nachbildung der Grundschule war, die wir in dem Arnold Schwarzenegger-Film Kindergarten Cop sehen.
Ja, das wusste ich auch noch nicht, ja.
Und das setzt sich fort in Silent Hill 2, wo wir auch einen ganz klaren millennialen Bezug haben in der Form von Christina Aguilera. Ich habe da auch ein Vergleichsbild in meinem Artikel, in dem man sieht, dass der Charakter Maria eben auch ganz ähnlich angezogen ist, wie das Christina Aguilera damals eben war.
Das heißt, die Japaner haben sich die Recherche vor Ort erspart und sind ja eigentlich den Filmen gefolgt.
Im Prinzip ja. Es ist so eine Art von, ja, im Sessel oder am Schreibtisch eben sich das andere, den anderen kulturellen Raum vorzustellen und dann eben auf Papier zu bringen oder in ein Videospiel zu bannen. Das ist schon etwas, was passiert ist. Ja, das finde ich auch faszinierend und interessant. Und das haben wir jetzt ja eben nicht in Silent Hill F mit. Ich glaube, Neobards Entertainment ist jetzt nicht in Japan ansässig, aber durchaus in Asien. Und der Director ist in jedem Fall Japaner. Da haben wir das ja jetzt nicht, dass wir es eben zum transkulturellen Vorgang zu tun haben.
Ja, das Studio wurde in Taiwan gegründet, hat jetzt seinen Hauptsitz sogar in Hongkong, also in China, aber wurde begleitet, wie du schon gesagt hast, auf der kreativen Ebene eben von japanischen Entwicklern, auch teilweise Veteranen, auch im musikalischen Bereich. Das hat sich ja auch verschoben. Heutzutage ist es ja so innerhalb der Videospielwelt, dass alles auf seine authentischen Bezüge, historischen Momente hin überprüft wird, teilweise dann auch von Historikern und so weiter. Und wenn wir jetzt das alte Japan nehmen und an Ghost of Tsushima oder aktuell Ghost of Yotei denken, da ist sind die Entwickler von Sucker Punch wie selbstverständlich eben unterwegs gewesen dort, entweder in ESO oder in anderen Gebieten, in Museen und so weiter, um sich möglichst von der Kultur vor Ort eben auch inspirieren zu lassen und recherchieren zu können. Jetzt hatte niemand den Anspruch an damals an dieses Silent Hill oder auch Resident Evil danach nach den in Anführungsstrichen Fakten zu suchen oder direkten Einflüssen. Deswegen ist es super spannend, dass du herausgefunden hast, dass im Grunde die Filme eine Art Blaupause waren, zumindest für einige Räume und für einige Vorstellungen. Ich finde das auch sehr amüsant, weil das erinnert auch an die Frühphase der Spielentwicklung, weil das genau so lief. Also die Leute hatten natürlich entweder gar keine Zeit oder kein Budget, um ein ganzes Team irgendwo hinzuschicken oder irgendwo in Bibliotheken zu recherchieren oder in Bildbänden. Die sind dann einfach ihren Vorstellungen gefolgt, und in Silent Hill ging das ja auch sehr gut auf. Das wirkte in sich tatsächlich so. Also dieser fiktive Ort wirkte eben wie eine amerikanische Kleinstadt, die in sich zerfällt, und die hatte aber so etwas Zeitloses, Schreckliches.
Das könnte man jetzt vergleichen. Also wir haben in den 90er Jahren durchaus auch andere Ansätze, ne? Und da sehen wir eben, dass so vieles der Ästhetik dieser Spiele eben auch mit den finanziellen Ressourcen zu tun hat. Also Konami und Capcom haben vielleicht ihre Entwicklerteams nicht nach Europa oder Amerika geschickt. Bei Nintendo in der Konzeption zu Ocarina of Time war das ja durchaus der Fall. Also es ist ja gut dokumentiert, dass Miyamoto des Öfteren auch deutsche Städte besucht hat. Ich glaube Bremen, in jedem Fall Rothenburg. Und dass das dann eben auch Einfluss hatte auf die Architektur von Hyrule in Ocarina of Time. Und ähnlich ist es ja auch bei Yu Suzuki, was Shenmue angeht. Also das Ganze startete ja eigentlich mit einem Trip nach China und dann eben einer Nachbildung von Hongkong und China in den 1980er Jahren. Und es wäre interessant, mal zu vergleichen, ob der ästhetische Effekt dennoch anders ist. Also wenn man es nur damit zu tun hat, mit sogenannten Armchair-Traveling, also man sitzt im Sessel oder am Schreibtisch und stellt sich eben den anderen kulturellen Raum vor, oder ob man ihn dann eben wirklich besucht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Ocarina of Time eine größere lokale kulturelle, dass es nicht akkurater ist als Silent Hill 1 und 2.
Ja, und wie wir wissen, können ja begabte Schriftsteller oder auch Regisseure können plausible, unheimlich stimmungsvolle Kulissen, Welten, Orte erschaffen, die eben auf vielleicht historischen Vorbildern beruhen, ohne je da gewesen zu sein. Das ist ja heutzutage noch leichter möglich und vermutlich auch gar nicht so relevant letztlich für die Wirkung. Denn das, was du so schön in deinem Aufsatz analysierst, ist ja, dass da andere Dinge eine Rolle spielen, Elemente eine Rolle spielen, dass sich alles gegenseitig beeinflusst, auch innerhalb dieser Unterhaltungsmedien. Und dass es gar nicht so leicht ist, diese verschiedenen Fäden, die entweder aus der Vergangenheit kommen oder aus der Gegenwart, dann letztlich zu verfolgen. Was war da eigentlich der ursprüngliche Impuls? Nichtsdestotrotz ist eben diesen beiden Spielen um die Jahrtausendwende ist es gelungen, nachhaltig in Erinnerung zu bleiben, rein zu begründen. Resident Evil war jetzt erfolgreicher als Silent Hill, und Silent Hill muss sich so ein bisschen neu erfinden vielleicht, aber wie jetzt Silent Hill F zeigt, das übrigens auch erfolgreich ist, das, was man Konami vielleicht gar nicht zugetraut hat, als man schon dachte, sie bleiben bei dem Pachinko-Automaten, haben sich eben von Kojima getrennt auf sehr unwürdige Art, und man wusste nicht, in welche Richtung geht das, zählt jetzt nur noch der Umsatz und der Kommerz, und jetzt entdeckt man durch den Erfolg auch der Remakes und der Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln innerhalb der Entwicklungsgeschichte, dass das durchaus gut ankommt und dass die Leute diesen alten Horror gerne neu erleben. Und gleichzeitig steckt in dieser Rückbesinnung auch eine Rückbesinnung auf die eigene Kultur. Und das hat sicherlich auch zu tun mit dem neuen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Selbstbewusstsein im Angesicht der eigenen Kulturgeschichte, aber schon auch damit, dass alle Welt will gerne nach Japan reisen. Es ist halt sehr en vogue, es ist total populär. Und warum soll man dann eben nicht auch die eigene Zeitgeschichte als Vorlage nehmen für diesen Horror, ne?
Ja, und das ist ja auch so ziemlich das Fazit meines Artikels, dass wir es dann eben jetzt auch mit einem Export der japanischen Kultur zu tun haben, spätestens seit den 1990er Jahren. Und was dabei interessant ist, ist der Begriff der Odorisierung. Also, dass man einen bestimmten identifizierbaren kulturellen Geruch eben einem Werk beifügt. Das ist ein Begriff, den hat ein japanischer Wissenschaftler namens Iwabuchi geprägt. Das heißt, wir hatten es schon immer in Silent Hill beispielsweise mit amerikanischem Horror, der japanisch odorisiert ist. Das heißt, ein gewisses japanisches Parfum wurde hinzugefügt, ein gewisser Geruch. Und dass das dann eben vielleicht auch die Kombination ausmacht. Und über meine Ansicht, dass die japanische Ästhetik viel selbstbewusster jetzt Einfluss in die Videospielentwicklung findet, hatten wir auch vorher schon mal gesprochen. Da können wir uns eben auch die letzten Zelda-Teile beispielsweise angucken, wo man wirklich kategorisch uralte japanische, ästhetische, teilweise auch religiös geprägte Prinzipien eben nachweisen kann, wie beispielsweise Mononoke Hanma, Yugen und so weiter.
Und interessant ist ja, dass das wiederum westliche Studios in den letzten Jahren übernehmen. Sprich Ubisoft und auch Sucker Punch haben im Bereich der offenen Welten in Assassin's Creed Shadows und jetzt eben auch in Ghost of Tsushima und Ghost of Yotei recherchiert. Vor Ort sich mit der Kultur beschäftigt, den Samurai, Ninja, darüber hatten wir auch gesprochen. Und das offensichtlich so in Anführungsstrichen gut umgesetzt, dass selbst in Japan so ein Tsushima, was ja diese eher so eine malerische Eleganz auch hat, da gefeiert wird und sehr gut ankommt. Also das ist wieder so ein Kreislauf, ne?
Ja. Ich erinnere mich, dass ich das in meinem Artikel für die G, die dieses Jahr herausgekommen ist, eben auch aufgezeigt hatte, dass wirklich der Respekt, den Ghost of Tsushima erfahren hat, in Japan wirklich sehr groß war. Und ich glaube sogar der kommerzielle Erfolg, der damit einherging. Und Jörg Langer hat ja in seiner Japan-Doku dann eben auch die tatsächliche Insel besucht und eben auch gezeigt, dass auch der Tourismus jetzt für diese kleine, ziemlich abgelegene Insel Tsushima deutlich zugenommen hat. Und das ist natürlich etwas, das ist auch sehr willkommen in Japan.
Ja, dann hoffe ich mal, dass durch den Erfolg von Ghost of Yotei ESO nicht auch noch so überlaufen oder überrannt wird und dass dann neuer Horror für die Leute entsteht, der dann aber vielleicht wiederum zu neuen Spielen führt, wer weiß.
Ich kann bestätigen, dass durch Kyoto zu laufen gerade ziemlicher Horror ist. Also Kyoto ist besonders touristisch attraktiv und ist gleichzeitig keine allzu große Stadt. Also das ist schon ziemlich stressig.
Und man merkt ja, dass das selbst die als eigentlich geduldig, besonders gastfreundlich und reserviert geltenden Japaner da auch schon ihren Missmut zeigen, ne?
Ja, man sagt über die Menschen aus Kyoto auf Japanisch Udagaru. Das bedeutet wörtlich, es gibt eine Rückseite, es gibt eine Hinterseite. Das heißt, die Menschen aus Kyoto sind es besonders gewohnt, ein gesellschaftlich eben akzeptables Gesicht zu zeigen und gleichzeitig gibt es dann eben auch die Seite, die dann eben über die Touristen und über die Ausländer und so weiter möglicherweise eben nicht so positive Worte findet, aber eher in privaten Konversationen, ja.
Ja, Christian, danke, dass du Zeit gefunden hast. Das war super interessant.
Danke, ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß.
Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch auch so gut gefallen wie uns beiden. Ich kann mir vorstellen, dass Christian und ich auch in Zukunft noch über das ein oder andere quatschen werden, denn er hat sich zum Beispiel auch sehr mit Ray Bradbury beschäftigt, den ich auch mag, über den man auch noch einiges erzählen könnte. Aber das soll an dieser Stelle erstmal reichen. Ich wünsche euch wie immer am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.